Meine Beiträge zum Thema Klima, CO2, Klimawandel und so weiter. Alle veröffentlicht auf Telepolis. Am 14.10.2019 schrieb ich den Kommentar Chronische Sichtverengung. Es ist gewiss erfreulich, wenn junge Leute über unseren ökologischen Fußabdruck nachdenken. Doch sie bellen gleichsam Kieselsteine an und schweigen zu dem Gebirge, aus dem sie geschwemmt wurden. Dieses Bergmassiv steht für den Wachstumswahn und das gigantische Warenverschieben um den Globus. Beispiel: Die 15 größten Ozeanriesen emittieren etwa so viel Klimagase wie die gesamte Kfz-Flotte der Welt. Und 50% des anthropogenen CO2 sollen auf Kosten der Zementherstellung gehen. Und warum hört man kein Wort gegen den Rüstungswahnsinn, wodurch Kriege zur größtmöglichen Zerstörung der Biosphäre führen? Dafür begrüßt man die E-Mobilität als Messias und den irren Ablasshandel mit Verschmutzungszertifikaten. Wer sich die Erlösung durch das weitere Anziehen der Steuerschraube bei den kleinen Leuten erhofft, der sollte nochmal nachdenken. Ein Beispiel für linksgrüne Arroganz hat jüngst Bartenkollege Grönemeyer gegeben, als er bei einem Konzert in Wien wie ein politischer Einpeitscher schrie, man müsse den Menschen diktieren, wie sie zu leben haben. Da war er wieder, der verdammte intellektuelle Hochmut. Sie fühlen sich als Avantgarde, die vorschreiben will, was das dumme Volk zu tun hat und denken hat. Wir haben von diesen Zeitgenossen schon genug Kostproben erhalten und müssen die Erfahrungen damit nicht wiederholen. Am 1.9.2019 habe ich einen Kommentar mit dem Titel Brainstorming, bitte mitmachen, geschrieben. Lasst uns doch einmal zusammen fantasieren, was hinter der Klimahysterie stecken könnte. Kriminalistisches Brainstorming sozusagen. Erstens, allgemeines Irremachen, Verunsichern und Verängstigen der Völker mit möglichem Disziplinierungseffekt. Zweitens, Ablenken von den eigentlichen Problemen und den geostrategischen Verbrechen. Drittens, Aufblasen eines Spurengases zum alleinigen Bösen. Diese Vorgehensweise kennen wir auch aus den Raubzügen der Amis. Viertens, neues Gauner-Geschäftsmodell durch Handel mit Verschmutzungszertifikaten, also eine moderne Form des Ablasshandels. Fünftens, Propagandaaktion der Atomkraftlobby, mit der man versucht, einen unschädlichen Stoff als größere Gefahr aufzubauen als die radioaktive Verseuchung ganzer Erdteile. Die heilige Greta hat sich diesbezüglich ja schon geäußert. Sechstens, Förderung einer neuen Industrieproduktion in gigantischem Ausmaß. Siebtens, Abzocken der Völker durch die Erfindung neuer Steuern. Achtens, Vorbereitung von Wetterbeeinflussung und Geoengineering, da gleichzeitig alles getan wird, den CO2-Ausstoß durch Abbrennen der Regenwälder ins Uferlose zu treiben, was alle Trippelschritte zur CO2-Reduktion lächerlich macht. Irgendwann heißt es dann, Geoengineering oder Climate Engineering sei die letzte Möglichkeit. Neuntens, Argument für dringend nötige Bevölkerungsreduktion durch Seuchen, Biowaffen oder andere menschenverachtende Maßnahmen. Zehntens, die Umweltbewegung zu diskreditieren und auf Dauer lächerlich zu machen. Elftens, besonders steuerbare Ponyhofpolitiker in die Parlamente zu bringen. Am 9.9.2019 habe ich auch einen Kommentar geschrieben, Titel Erfahrungsbericht. Die CO2-Debatte lassen wir mal beiseite, denn ich bin sicher, sie ist nur die von interessierten Kreisen lancierte Sau, die man durchs globale Dorf treibt, um eine neue Industrieproduktion in Gang zu bringen. Wie nannte es vor ein paar Tagen Prediger Franz Alt, neues Wirtschaftswunder. Doch eine neue Industrieproduktion bedeutet Verschrottung der alten, bedeutet ihren Ressourcen und Energieverbrauch zu vermeiden die Vergiftung der Biosphäre. Reden wir, wenn es ums Heizen geht, lieber von der Begrenztheit der Erdölvorräte, wovon ich trotz Fehlprognosen und alternativer Theorien zur Neubildung von Erdöl ausgehe. Schon vor bald 15 Jahren habe ich Schülern beigebracht, dass Erdöl zum Verheizen viel zu schade ist, weil man so viel anderes damit machen kann. Meiner eigenen Erkenntnis zum Trotz fahre ich heute noch einen Diesel und erwärme Bad- und Warmwasser mit Heizöl, einfach weil es vernünftig zu sein scheint und damit mir meine Frau nicht davonläuft. Ich versuche aber mit begleitenden Maßnahmen den Verbrauch des kostbaren Heizöls auf einem niedrigen Level zu halten. Die da wären: Heizen, Kochen und Braten mit einem Holzküchenherd, der genialen Erfindung seit Uromas Zeiten. Allein was man damit an Elektroenergie ersetzen kann, ist größer als ein Dach voller Solarmodule, die ja irgendwann auch entsorgt werden müssen. Ich verheize Holz, das bei der Waldpflege anfällt. Kenner wissen, dass solches Holz viele Male wärmt, bis es wirklich verbrannt wird. Ähnlich verrückt wie die CO2-Debatte ist auch das vollständige Isolieren von Wohnhäusern. Nicht nur, weil man damit Brandgefahr und eine völlig unter den Teppich gekehrte Entsorgungsproblematik schafft, die einmal auf unsere zukünftigen Generationen zukommen wird. Es ist aber vor allem unvernünftig, auch die Sonnenseiten eines Wohnhauses zu isolieren, was nur für vielleicht 3 Monate Winterzeit sinnvoll wäre. Die anderen Monate sollte man froh sein, wenn die Sonne die Wärme und die Räume temperiert. Zu viel Wärme gibt es nur in wenigen Sommerwochen. Doch da kann man sich durch Lüften und Beschatten leicht helfen. Ich würde meinen Kopf dafür verwetten, dass dieser Isolierungswahnsinn durch die davon profitierende Industrie ausgedacht und über treu doofe oder korrupte Politiker und Medienhuren zum Stand der Dinge gemacht wurde. Die Belüftungs- und Schimmelproblematik will ich gar nicht ansprechen. Meine Vorgehensweise ist seit Jahrzehnten eine andere. Zwischenklimaräume an den Sonnenseiten, gute Isolierung an der Nordseite. Also verglaste Flächen, bewohnbare Sonnenkollektoren quasi, in denen man nebenbei regelmäßig Früchte wie Wein, Pfirsiche und so weiter ziehen kann, die im Freiland nur selten tragen würden. Trotzdem ist da noch die als Sünde empfundene Sache mit dem Heizölverbrauch im Winter, auch wenn er verglichen mit dem Normalverbrauch vielleicht nicht der Rede wert ist. Pellets scheiden in unserem Fall als Möglichkeit aus. Ich würde aber auch keine neue Heizungsanlage anschaffen, solange der Schornsteinfeger jedes Jahr beste Verbrauchs- und Verbrennungswerte bescheinigt. Mit Strom heizen, eine Energieform, bei der es 70% Herstellungs- und Leitungsverluste gibt. Die Ölheizung hat einen Wirkungsgrad von 90%. 30% sind dagegen ein Witz. Solarstrom nütze ich mit einer Inselanlage für Licht und TV, aber in Winternächten sind zum Heizen andere Quellen nötig. Noch ein Tipp: in den frostigen Zeiten sich mit weniger Wohnraum begnügen und sich ins Kernhaus zurückziehen. Bei Sonnenschein können im Zwischenklimaraum aber mittags für Stunden leicht 20 Grad erreicht werden, was geradezu zum Speisen auf der Terrasse einlädt. Ich rate zur Flexibilität und zum selber Ausprobieren und zum Verabschieden von Kindervorstellungen, wie ich habe Anspruch auf eine ganzjährig gleichmäßig temperierte Wohnung. Die Verengung der Debatte auf CO2 ist der Beweis, dass man Menschen jede Blödheit einreden und verkaufen kann. Noch eine Anmerkung, die mir gerade einfällt. Auch Kälte wird mit Energie erzeugt, um die Nahrung zu lagern. Wenn man aber nur im Winter die Kernräume heizt, dann hat man also auf dem Flur Kälte. Und die Kälte, die da ist, muss man nicht mit Strom erzeugen. Und es ist sinnvoll, das machen wir schon seit Jahrzehnten, dass man Kühlschränke, Kühltruhen in diese kalten Räume stellt. Am 27.03.2018 habe ich auch einen Kommentar geschrieben, Klimareligion. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich Menschen täuschen lassen. Um 45% sei das CO2 in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung gestiegen, führen die Priester der neuen Klimareligion ins Feld. Wahnsinn, denkt man, das hört sich ja über die Maßen bedrohlich an. Doch dann liest man nach und erfährt, dass CO2 ein Spurengas ist, das möglicherweise von 0,03% auf 0,04% gestiegen ist oder sein soll. Wer kann über so einen Zeitraum schon genaue Messungen bestätigen? Man forscht weiter nach und erfährt von Fachleuten, dass es genau umgekehrt sei, wie behauptet wird. Nicht eine Erhöhung von Kohlendioxid führe zu einer Erwärmung, sondern Erwärmung führe zu mehr CO2, denn ein Temperaturanstieg setze es auch in der gefährlicheren Form von Methan aus den Ozeanen oder den Dauerfrostböden frei. Der Anstieg sei mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa 700 Jahren messbar. Und auf was sei dann die Erderwärmung oder der von niemandem bestrittene klimatische Zyklus in der Erdatmosphäre zurückzuführen? Vermutlich auf wechselnde Strahlungskraft der Sonne, Sonnenwinde, Sonnenflecken, aber auch auf menschengemachte Veränderungen auf der Erde. Das Verschwinden der Wälder, die Zunahme von sich ungleich mehr als Wälder aufheizenden Agrarsteppen und der Wüstenbildung in der Folge von Überweidung und Bodenerosion, etwa durch großflächigen Maisanbau. Dann die menschliche Infrastruktur, die Städte, die sich wie ein Backofen aufheizen. Wie weit diese Dinge über eine lokale Bedeutung hinauswirken, darüber ist man sich uneins. Meiner Ansicht nach bleibt das in seiner Gesamtheit sicher nicht folgenlos. Wenn es aber schon so viel Einigkeit gibt und man nur die Albernheit des Glaubens an eine einzige Sündenbocksubstanz ablehnt, so könnte man sagen, lasst diesen neuen Gläubigen doch ihren Glauben, auch wenn die CO2-Klimatheorie lächerlich ist und es im Erdklima seit jeher ein Auf und Ab gibt. Mit Warm- und Kaltzeiten, denn die neue Religion schadet doch niemandem. Und wäre es nicht auch aus vielerlei Hinsicht gut, wenn die Verschmutzung der Atmosphäre reduziert werden würde? Nun, dagegen lässt sich wirklich nichts sagen. Ich bemühe mich in meinem Verbrauchsverhalten, seit ich denken kann, darum. Also, lasst uns bescheidener und vernünftiger leben. Lasst uns Bäume pflanzen. Lasst uns regionaler denken und handeln. Und lasst uns die Krebsgeschwüre der menschlichen Entwicklung ausschneiden. Das irrwitzige Rüstungswesen, das sinnlose Hin- und Her-Verschieben von Waren über den Globus, Lasst uns den Plastikirrsinn beenden, den Wahnsinn des Flugverkehrs. Lasst uns das Zinseszinssystem abschaffen, das heute dieses krankhafte Wachstum antreibt. Lasst uns nicht mehr nur alleine durchs Land fahren, sondern eine Mitnahmekultur entwickeln. Und lasst uns mit 2 Kindern zufrieden sein, die Erde verträgt kein weiteres Bevölkerungswachstum. Wenn wir uns auch nur in etwa auf diese oder ähnliche Schritte verständigen könnten, dann lasse ich gern jedem seine Klimareligion und sage kein Wort mehr dagegen. Wenn einer das wertvolle Glied in der Photosynthese, das CO2, zum neuen Satan erklärt. Aber wenn Fanatiker ihr neues Evangelium dazu benutzen, den Leuten zu suggerieren, man müsse alle alte Technik mit neuer ersetzen, was den Verschwendungswahn und die Neuerungssucht und in der Folge den Ressourcenverbrauch geradezu exponentiell wachsen ließe, dann werde ich widersprechen. Ich bin aus 1000 Gründen gegen jede Abwrackmentalität und den Kinderglauben, dass neue Technik die sozialen und kognitiven Probleme dieser Welt lösen könnten. Und doch bin ich kein Maschinenstürmer mehr. Wenn eine Gerätschaft nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann, dann lasst uns eine neue, klügere anschaffen. Doch nur dann. Ein Hoch auf die Gebrauchsspuren, ein Hoch auf die Kombination von neuen und alten Geräten, von alten und neuen Häusern und allen menschengemachten Dingen. Zum Schluss nochmal der Kernsatz. Klimaschutz und globaler Freihandel schließen sich aus. Ein Kurzkommentar von 2017. Klimaschutz wollen und gleichzeitig Globalisierung und Freihandel vorantreiben und bei Angriffskriegen mitmachen, das schließt sich aus. Ich werde diese schlichte Erkenntnis so lange posten, bis man mich eines Besseren belehrt. In 2016 habe ich im Dezember den Kommentar geschrieben, die große Verarsche. Und wieder hält man uns das Stöckchen Klimawandel hin und artig springen wir darüber, auch wenn wir nur Häme ernten können. So bedarf es mittlerweile schon einigen Mut, wenn man die CO2-Theorie vom menschengemachten Klimawandel auch nur ansatzweise laut hinterfragt. Denn sie ist ein in Stein gemeißelter Paragraph des politisch korrekten Glaubensbekenntnisses geworden. Und jeder, der auch nur Anmerkungen macht, ist für Gläubige schon lange kein Narr mehr, sondern ein übler Ketzer, den man am liebsten auf dem Scheiterhaufen verbrennen würde. Wenn dabei die CO2-Neutralität gegeben wäre. Dieser Fanatismus hat mich als erstes misstrauisch gemacht. Und so habe ich mich halt auch bei den Zweiflern umgehört, die man aufgrund ihres akademischen Grades nicht als Narren bezeichnen kann. Für mich bis dahin allesamt Mietmäuler, die der ungehemmten Industrieproduktion das Wort redeten. Heute mache ich bei dieser Einschätzung Ausnahmen, denn auf beiden Seiten geht es faktisch immer um Produktion und damit Ressourcenverbrauch, und die in der Folge damit verbundenen ökologischen Zerstörungen. Und deshalb ist es überfällig, beiden Seiten ihre scheinheilige Maske abzureißen. Da ist es beinahe nebensächlich, ob nun das Ansteigen von CO2 zur Erderwärmung führt oder umgekehrt die zyklisch auftretende Erderwärmung zum Anstieg von CO2, das etwa vermehrt aus den Ozeanen oder auftauenden Dauerfrostböden freigesetzt wird. Wie weit dann auch noch das Verbrennen fossiler Rohstoffe und eine rücksichtslose Landwirtschaftspolitik bei der Problematik mitwirken, ist umstritten. Dass aber aus tausenderlei Gründen hier eine Minimierung sinnvoll wäre, darüber brauchen wir nicht reden, die steht außer Frage. Von diesen tausenderlei anderen Gründen hört man bei CO2-Gläubigen praktisch nichts. Und wie glaubwürdig ist, um eine bekannte Klimaheilige Angela Merkel zu nennen, wenn sie auf Klimakonferenzen große Predigten schwingt und von Klimazielen schwadroniert, gleichzeitig aber eine Politik macht, bei der ökologische Aspekte völlig außen vor gelassen werden. Da wird der Globalisierungswahn durch Freihandelsabkommen gefördert, denn heilig ist alleine, was Geld bewegt, zum Nutzen von internationalen Trusts. Der Begriff Globalisierung, auch das kann man nicht oft genug betonen, ist nur Neusprech für neuen Kolonialismus, der in seinen Auswirkungen den Alten weit übertrifft. Oder nehmen wir die Kriegspolitik, die dieses koloniale Räubersystem flankiert, mit ihren völlig sinnlosen Zerstörungen an Menschen, ihrer Infrastruktur und der Ökologie ihrer Länder. Ich sehe nicht, wie die Klimaheilige da irgendwie reduzierend eingreift. Mit Klimapolitik wird in Wirklichkeit genau das Gegenteil gemacht, was man vorgibt zu wollen, nämlich immer nur Verbrauch und Produktion anregen. Folgende Gedanken möchte ich noch anfügen. Erstens, die Bayerische Donau, also meine Heimat. Die Bayerische Donau zwischen Regensburg und Passau war in der Warmzeit der römischen Besatzung und des frühen Mittelalters ein Weinanbaugebiet. Die irgendwann einsetzende kleine Eiszeit machte ihn als schmackhaft berühmten Bayerwein zum Säuerling und die Eingeborenen stiegen notgedrungen auf Bier um. Aber den Wechsel von Warm- und Kaltzeiten bestreitet ja auch niemand. Zweitens, ich glaube, dass die gemessenen Schwankungen des CO2-Gehaltes der Atmosphäre auch eine Folge des Raubbaus am grünen Kleid unseres Planeten sind. Deutschland war einmal ein Waldland. Heute dominieren Agrarsteppen, die die meiste Zeit des Jahres keinerlei Vegetation tragen. Durch gigantisches Abbrennen der Regenwälder in der Folge des imperialen Freihandels durch Wüstenbildung, durch verfehlte Agrarpolitik und eine wie ein Krebsgeschwür wuchernde Infrastruktur mit allen Begleiterscheinungen. Das bleibt auf der Strecke, was früher CO2 gefressen hat, nämlich grüne Pflanzen, die uns im Tausch dafür eine atembare Luft liefern. Zwei Drittel der Sauerstoffproduktion findet in den Ozeanen statt. CO2 bekämpft man deshalb am besten durch großflächige Renaturierungen und Pflanzen von Wäldern und durch Schutz der Meere. Mein Vorschlag: Keiner verlässt diese Erde, ohne doppelt so viele Bäume zu pflanzen, als er gefällt bzw. verbraucht hat. Wobei uns aber immer das Sisyphushafte unserer Bemühungen bewusst sein sollte. Denn schon der Ausbruch eines Riesenvulkans oder eines Riesenmeteoriteneinschlags kann für Jahre die Photosynthese durch Staubeintrag in die Atmosphäre zunichte machen. Doch diese Ereignisse werden wahrscheinlich nie zu unseren Lebzeiten eintreffen. Wir sind für den menschengemachten Staub- und Gifteintrag verantwortlich. Hier nur auf das Kohlendioxid zu starren, ist wie der Hase auf die Schlange zu starren, das ist einfältig, denn es gibt heute etwa eine Million verschiedener chemischer Verbindungen. Und nur von ungefähr 5000 weiß man in etwa, welche Auswirkungen sie auf die Menschen haben. Mit weiteren 40.000 heißt es, habe man Erfahrungen aus Tierversuchen. Aber von den restlichen 955.000 weiß man so gut wie nichts. Und über Kombinationswirkungen weiß man sowieso nichts. Wenn ich lese, dass ein Ozeanriese so viel Schwefeldioxid ausstößt wie die gesamte Autoflotte Deutschlands und noch andere Schädlichkeiten, und man bedenkt, wie viele Tausende davon unterwegs sind, um Waren ohne Sinn auf dem Globus herumzuschieben, was wäre das anderes als reiner Irrsinn? Und die Politik verkauft Verschmutzungszertifikate und reißt die Ländergrenzen ein, damit der Verkehr weiter exponentiell anwächst. Verkehr überflüssig machen, indem die Menschen, wo sie leben, ihr Auskommen haben, das wäre Klimapolitik. Und nicht die E-Mobilität fordern. Kann man eigentlich noch mehr verarscht werden? Ich ende meinen Vortrag, obwohl ich noch etliche Aufsätze zu diesem Thema geschrieben habe. Aber manches wiederholt sich halt und das muss ja nicht sein. Also, Servus.